Von Anfang an, es war so eine gute Stimmung, schon beim Ankommen, wie ihr euch begrüßt, wie ihr euch aufeinander freut. Ja, das steckt an, das ist schön. Und ich glaube auch für jemand Neues, der zur Gemeinde kommt und am Gottesdienst teilnimmt, der wird sich gleich wohlfühlen. Und hoffentlich fühlt er sich weiter wohl, wenn er wiederholt kommt. Und ich kann euch sagen, ihr seid gesegnet, bei der Größe dieser Gemeinde so ein wunderbares Lobpreisteam zu haben. Das ist wirklich schön. Also begabte Sänger und Spieler, das ist ganz toll. Also dass ihr, ich habe euch gesagt, nur allein mal eine Geige zu haben, so ein Schlagzeugspieler und. Also ihr könnt richtig Gott danken. Das ist sehr schön. Und ich fand auch, André hat ein bisschen erzählt von dem Kongress der Führungskräfte und er hätte ganz andere Beispiele geben können, aber er hat nur einfach ein Beispiel herausgegriffen, nicht wie ein Unternehmen auf einmal zig Millionen gemacht hat und auf einmal expandiert ist in kürzester Zeit, sondern er hat erzählt von einem, der durch Leid gegangen ist, durch ein unsägliches Leid gegangen ist. Sein eigenes Kind zu überfahren, das muss man verarbeiten. Und ich kenne einen sehr guten Freund von mir, der war Ältester in unserer Gemeinde, Heinz Marquardt, sicherlich vielen bekannt. Der ist ja mittlerweile 75 oder 77 und er hat in seinen jüngeren Jahren ein Kind verloren. Und selbst jetzt, wenn man ihn darauf anspricht, dann kommen die Tränen und der ist zutiefst berührt. Also das ist ja Leid und das finde ich einen sehr guten Einstieg, dass du gerade das herausgegriffen hast, weil das Thema von heute tatsächlich das Leiden ist, was ich mitgebracht habe. Und zwar, ist das Leiden von Gott gewollt oder wie? Wie muss man diese Frage beantworten? Und dazu werden wir einfach uns mal den Vers 19 vom 1. Petrusbrief, Kapitel 4, angucken. Ich lese das vor. Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Nochmal. Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Ja, lieber Herr, darum bitten wir, dass du uns ein tiefes Verständnis zum Thema Leid schenkst. Das ist immer wieder ein leidiges Thema. Und dadurch, dass auch vielfach unterschiedlich gelehrt wird, selbst in christlichen Kreisen, gibt es von einem Extrem zum anderen alles, was gelehrt wird zu dem Thema. Und deshalb bete ich, dass du uns die Gnade schenkst, das richtige Verständnis zu bekommen. Wie sollen wir zum Thema Leid stehen? Mit all den Facetten und mit all den Dingen, die dazu gehören. Und so bitte ich dich, dass du wirklich nur das hängen bleiben lässt in uns nach dieser Predigt, was wirklich nützlich ist, was wirklich uns was gibt. Ich bete, dass du uns segnest, mich, wenn ich spreche, und meine Geschwister, wenn sie zuhören. Ich danke dir. Amen. Ja, ihr Lieben, dieses Thema hat mich selber seit Jahren immer wieder wirklich beschäftigt. Und ich muss sagen, ich habe auch noch eine ganze Menge bei diesem Thema zu verinnerlichen und zu erkennen. Ich fühle mich noch weit entfernt davon, wirklich richtig alles gepackt zu haben. Wie ist der Wunsch Jesu, dass wir Leiden durchleben und dass wir dazu stehen? Möge unser Herr uns allen wirklich das richtige Verständnis dazu geben und das Verständnis nicht nur für die allgemein in der Bibel geoffenbarten Zusammenhänge, sondern auch für die individuellen, für die persönlichen Führungen und Zusammenhänge in unserem eigenen Leben. Petrus benutzt in diesem Vers die Formulierung Leiden nach dem Willen Gottes. Und diese wirft gleich zwei Fragen auf. Aber zuerst die Frage, kann man mich gut hören? Kannst du mich gut hören? Nein? Ich glaube, da müssten wir irgendwann mal entweder einen Kopfhörer irgendwie besorgen oder einen Lautsprecher in der Nähe da. Weil, ist es laut genug für die anderen? Dann müsste man sich vielleicht wirklich einen Kopfhörer oder so besorgen. Das wäre vielleicht mal gar nicht so aufwendig. Und dann macht ihr viel mehr Freude und gibt ihr viel mehr. Nur mal als Vorschlag natürlich. Also, ich sagte gerade, das wirft gleich zwei Fragen auf. Die erste lautet, kann es der Wille Gottes sein, dass Christen leiden? Die vereinfachte Logik, die von vielen Menschen angewendet wird, besagt, dass das Leiden etwas Böse ist. Aber Gott ist gut. Also das müsste sich doch gegenseitig ausschließen. Aber Petrus kennt diese unausgereifte Logik nicht, sondern er sagt, wer nach dem Willen Gottes leidet. Das heißt, selbstverständlich kann es der Wille Gottes sein, dass Christen leiden. Zugegeben, auf der einen Seite etwas, was wir überhaupt nicht gerne hören. Auf der anderen Seite etwas, was man bei einer undifferenzierten Betrachtung missverstehen könnte. Auch andere Bibelstellen betonen das. Zum Beispiel, das kommt aus der Apostelgeschichte 14, 22, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Nur ein kleiner Ausschnitt. Auch im folgenden Vers wird klar, und das kommt aus dem 1. Thessaloniker 3, Vers 3, dass niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind. Vom Griechischen her heißt das Druck aushalten. Auch Jesus stellt diesen Prinzip auf, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das steht in Markus 8, 34. Und wofür steht da das Kreuz, wenn nicht für das Leiden? Wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen und ihm folgen. Ohne Kreuz kann also niemand ein Nachfolger Jesu sein. Ohne Kreuz. Es mag sein, dass der eine das Kreuz als viel schwerer empfindet als das andere. Oder vielleicht ist es tatsächlich das Kreuz für den einen deutlich schwerer als für den anderen. Jesus weiß das. Aber ohne Kreuz kann niemand ein Nachfolger Jesu sein. Und wir müssen immer das Leben betrachten als Ganzheit. Es kann sein, dass der eine sein Kreuz am schwersten in seine Kindheitsjahre empfunden hat und getragen hat, dass er sehr gelitten hat, ein Kind zum Beispiel. Und dann sogar Waisenhaus oder wie auch immer. Und dann wächst er auf, Gott ist mit ihm und vielleicht heiratet er eine wunderbare Frau. Und dann erhält er von Gott ein unglaublich gesegnetes, wunderbares Leben. Und es kann sein, dass jemand total beschwerdefrei in einer wunderbaren Familie aufwächst, gut erzogen, es hat ihm nichts gefehlt oder ihr nichts gefehlt und auf einmal heiratet die Person jemanden und dann beginnt vielleicht erst das Leid. Oder, es gibt unzählige Szenarien. Jemand wie ein ehemaliger Nachbar von mir war Direktor irgendwo, hat so wie ein Erholungspark oder so, hat Geld gemacht, so. Und dann ist er Rentner geworden oder kurz vor der Rente. Auf einmal hat er Bauchschmerzen bekommen, geht zum Arzt. Und Krebsdiagnose, war nie krank, hat nur gearbeitet. Und dann war er in einem Monat weg. So. Und sein Sohn hat zu mir gesagt, sein Sohn war ein bester Freund von mir, der hat mir gesagt, George, schade, dass meine Eltern nicht das Richtige gemacht haben, denn nach der Wende, als Ceausescu entfernt wurde und bei uns in Rumänien auch besser wurde, Demokratie, da sagte, hätte man 40 Häuser kaufen können mit dem Geld, was da war. Aber die wollten dieses Geld noch mehr vermehren und sie haben sich involviert in irgendeinem faules Spiel, und sie haben das ganze Geld verloren. So. Ja, also deshalb gibt es ganz verschiedene Szenarien. Und wenn einer von euch vielleicht gerade leidet und meint, wow, das kann nicht wahr sein. Ja, wenn wir uns umgucken, wir müssen wirklich das ganze Leben betrachten. Denn jeder trägt sein Kreuz irgendwie. Zu verschiedenen Zeiten drückt es mehr. Und ich glaube, Gott ist gerecht. Und er verteilt das irgendwie auch gerecht. Ich glaube, wenn wir irgendwelche aufwendige Analysen führen, also machen würden, wie das Leben eines Menschen verlaufen ist, ich glaube, da würden wir sehen, dass Gott gar nicht so ungerecht ist, wie wir manchmal oder wie die meisten Menschen manchmal denken. Warum der so und warum der so? Nein, ich glaube, das ist ganz gut so verteilt. Und das, dass man ohne Kreuz kein Nachfolger Jesu sein kann, das ist ein biblisches Prinzip, das keine Ausnahme kennt. Es gibt niemanden, der ohne Trübsal und ohne Bedrängnis zum Himmel eingehen wird. Ein Christsein, das uns auf dieser Welt nichts anderes als makelloses Glück bescheren will, so wie er von vielen Vertretern des Wohlstandsevangeliums gepredigt wird, ist nicht das Christsein der Bibel. Ist nicht das Christsein der Bibel. Und hinter den meisten Versprechen dieser Heilungsevangelisten und Wohlstandspredigern stecken einfach Lügen. Das, was sie alles versprechen, was alles geschehen soll, wenn du ihnen jeden Monat 2000 Euro überweist, es sind Lügen. Es gibt genug Recherchen, die gemacht worden sind. Bekannte Prediger wurde recherchiert, was sie behauptet haben. Heilungen, die angeblich geschehen sind und so, das ist eine Menge Betrug dabei. Deshalb müssen wir schon die Augen aufmachen, was gesagt wird. Das ist reines Wunschdenken. Der Weg zur Herrlichkeit führt unvermeidlich durch Leid. Ohne Sterben wird niemand zur Auferstehung gelangen. Darum spricht die Bibel auch von den Kosten der Jüngerschaft. Das Heil ist umsonst. Aber die Nachfolge Jesu hat ihren Preis. Eben den Preis der Identifikation mit Jesus. Und hier stellt sich schon die zweite Frage. Warum Christen leiden müssen? Einmal, weil unsere Identifikation mit Christus automatisch Leiden hervorruft. In einer Welt, die Jesus für einen Mythos, für eine Legende hält. Und vor allem für einen sehr unbequemen Typ. Denn es ist viel leichter zu sagen, Jesus war ein toller Lehrer und ein ganz weiser Mann, aber bloß der hat nichts zu sagen in meinem Leben. Nichts. Ich betrüge weiter, ich habe auch meine Freundin neben meiner Frau und so weiter. Da möchte ich nichts zu tun haben mit dem, was Jesus mich bezüglich gesagt hat. Und deshalb wirklich, ich habe euch schon mal erzählt, netteste Menschen, habe ich echt netteste Menschen kennengelernt. Und wenn wirklich du kommst mit dem Anspruch Jesu, ne, dann kannst du echt die volle Breite bekommen. Ne. Also da werden sie wie in einem Augenblick umgewandelt und können ganz heftig reagieren, dass du sagst, Mann, das gibt's ja nicht. Ich hätte denen alles sagen können, ne, alles wirklich sagen können. Es wäre okay, sie hätten gelächelt oder gelacht oder so, aber bloß Jesus nicht. Das ist schon der Preis der Identifikation mit Jesus. Jeder, der sich zu Jesus bekennt, wird eben behandelt wie er. Je mehr wir Jesus ähnlicher leben und reden, desto mehr werden wir auch so behandelt wie er. Und wie wurde er behandelt? Hat man ihn mit Samthandschuhe angefasst, behandelt? Nein, man hat ihn verfolgt, man hat ihn geschlagen, man hat ihn kaputt gemacht am Ende. Und deshalb lehrt Jesus, das steht im Johannes 15, 20, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und ich sage auch immer wieder, Verfolgung irgendwo in Asien, irgendwo in Afrika, nein. Verfolgung wird hier genauso sein. Wir müssen uns alle gut vorbereiten, denn ich glaube, wir alle werden die Verfolgung erleben. Und deshalb ist es auch ein Thema, was nicht nur die damalige Zeit betrifft, nicht nur die jetzige Zeit, aber die anderen Kontinente, sondern wir müssen uns auch darauf vorbereiten. Unsere Leiden haben also mit Christus zu tun. Die Kinder Gottes bilden eben eine Einheit mit Jesus. Sie sind nicht nur eine Meinung mit ihm, sondern sie sind durch ein übernatürliches Wunder mit ihm zu einer Einheit verbunden worden. Er ist das Haupt und wir seine Glieder. Vor kurzem hatte ich ja Zahnschmerzen gehabt. Und als die stärker wurden, so 3-4 Tage, das schlug auf meinen Bauch. Also ich hatte auch Bauchschmerzen. Wenn einmal hier ein Stich kam, dann gleich auch Magenschmerzen. So. Das heißt, der Bauch litt wegen des Zahnes. Ja. Und ja, oder wegen meinem Haupt sozusagen. Und so wie sie Christus als unser Haupt geschlagen haben, trifft es auch uns als seine Glieder. Paulus schreibt, denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Durch Christus haben wir Trost, aber auch Leiden, und das reichlich. Das heißt, das Haupt ist schon durch die Leiden hindurch, aber der Leib noch nicht. Das Haupt hat alles vollbracht. Nichts ist dem hinzuzufügen. Aber dennoch müssen die Glieder dem Haupt folgen, noch folgen. Denn wir sind eins mit ihm, nicht nur in seiner Auferstehung, sondern auch in seinem Sterben. Deshalb schrieb Paulus auch dieses, und nun kommt ein wichtiger Satz, denn ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so zu seinem Tode gleichgestaltet werden. Im Philipper 3, Vers 10. Wir alle möchten Christus und seine Kraft der Auferstehung in unserem Leben kennenlernen. Aber nur wenige wollen ihm in seinem Leiden folgen und noch weniger möchten ihm gleich sein in seinem Tod, in seinem Sterben. Aber nur so werden wir wie er. Wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen, werden wir wie er. Wenn wir mit seiner Hilfe die Sünde überwinden, sterben wir der Sünde. Wenn wir leiden und unser Leiden Gott immer wieder ausliefern, sterben unsere Sorgen und auch unsere Ängste, wenn wir das tun. Genau das ist es, was Petrus in unserem Predigttext sagt. Wer leidet nach dem Willen Gottes, der befehle seine Seele dem treuen Schöpfer an. Christen leiden also nach dem Willen Gottes. Und Paulus bezeichnet ohne Not ihre Leiden schlichtweg als die Leiden Christi, weil sie durch den Heiligen Geist untrennbar mit ihm eins gemacht worden sind, in seinem Leiden, in seinem Sterben und in seinem Auferstehen. Ich spreche natürlich nicht von den Leiden, die entstehen, wenn jemand als Mörder, als Lügner oder als Dieb, als Übeltäter leidet. Aber ansonsten dürften wir wissen, dass einiges von dem, was wir in unserem Leben zu erleiden und zu erdulden haben, nicht wie das allgemeine Schicksal eines jeden Sterblichen ist, sondern ist zum Teil das Leiden Christi, das wir auf unserem Weg der Nachfolge nachvollziehen. Diese Wahrheit sollte uns in eine ganz andere Beziehung zu unseren Leiden versetzen. Denn sie haben nicht nur mit uns selber zu tun, sondern unsere Leiden als ein Kind Gottes haben direkt mit Jesus zu tun. Es sind die Leiden Christi, die über die ganze Welt gehen. Und sie bekommen dadurch einen tieferen Sinn. Letzten Endes sind die Leiden der Christen sogar ein Privileg, eine Würde, die uns von Gott gegeben ist, wenn wir um seines Namens willen leiden dürfen. Die Identifikation, die Gemeinschaft mit Jesus ist die Ursache dafür, dass es uns nicht anderes geht als ihm. Eine zweite Antwort auf die Frage, warum Christen zum Leiden bestimmt sind, können pädagogische Gründe sein. Läuterung, Erziehung. Im Zusammenhang mit unserem Eingangsvers schreibt Petrus, dass das Gericht Gottes am Hause Gottes beginnt, im Vers 17. Das meint Erziehungsgericht. Wenn du sauber machen willst, wo fängst du denn an? Beim Nachbarn oder bei dir? Wir fangen bei uns an. Wenn du Kinder erziehst, wo fängst du an? Bei den Kindern der Fremden oder bei deinen eigenen Kindern? Das ist ja wohl klar. So ist das Wort zu verstehen, dass das Gericht am Hause Gottes beginnt. Und dieses Erziehungshandeln Gottes an seinen Kindern ruft auch mal Leiden hervor, die aber nötig sind. Manchmal meinen Christen, dass Leiden keinen Heiligungswert hätten. Der Vers im Hebräer 5,8 aber besagt etwas anderes. So hat auch Christus, obwohl er Gottes Sohn war, an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Habe ich jemanden gebeten um ein Glas Wasser? Nee, habe ich vergessen, danke. So hat auch Christus, obwohl er Gottes Sohn war, an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Aber wenn es schon heißt, dass Jesus durch sein Leiden gelernt hat, und zwar Gehorsam, wer sind wir dann, dass wir meinen, wir brauchen keine Leiden, um wirklich das Ziel zu erreichen, das Jesus mit uns erreichen möchte? Das wäre ja absurd. Und deswegen ist und bleibt es wahr, Leiden gehören eben zum Leben der Kinder Gottes. Vielen Dank. Erstens wegen unserer Identifikation mit Christus und zweitens wegen unserer dringend benötigten Umgestaltung. Dann stellt sich aber die Frage, welche Leiden sind es hier gemeint? Sind alle Leiden nach dem Willen Gottes? Da wir nicht alle Gedanken und Pläne Gottes kennen, könnte man erstmal grundsätzlich ja sagen. Aber aus der Perspektive des uns geoffenbarten Willen Gottes müssen wir feststellen, dass Leiden aufgrund der Sünde nicht Gottes Wille sind. Es gibt Leiden, die ein Christ vermeiden sollte. Er sollte beispielsweise nicht als Mörder oder als Dieb oder Lügner leiden. Aber Leiden, die durch den täglichen Lebenskampf entstehen, beispielsweise durch die Mühe und das tägliche Brot, durch schwere Arbeit und Fürsorge für die Familie, sind Leiden nach dem Willen Gottes. Dass es manchen leichter fällt, dass es für manche leichter ist, das Geld verdienen. Wunderbar. Aber im Grunde die ganze Welt leidet ganz schön unter dem Fluch, ne, den Adam hören musste, ne, im Schweiße deines Angesichtes. So. Und sowieso, wenn bei uns Christen alles viel einfacher gehen würde, dass wir unser Geld zack, zack verdienen und schön ausgeben und ganz fröhlich und so, ich glaube, da würde es viel schneller zur Verfolgung kommen. Denn die würden ganz abheben, wir würden so ganz anderes sein als alle anderen Menschen, dass wir total auffallen würden. Ne? So wie im Mittelalter, die als Hexen und so weiter angeprangert worden sind und dass sie haben mit dem Teufel zu tun, weil sie weniger krank geworden sind oder weil sie vom Pest ein bisschen irgendwie verschonter geblieben sind. Denn das hat Gott im Laufe der Geschichte immer wieder bewirkt, dass Christen doch unter einem besonderen Schutz standen. Paulus zum Beispiel litt Hunger, Kälte und Schiffbruch um der Missionswillen. Wie auch Jesus Opfer brachte, sind wir auch aufgerufen, Opfer zu bringen. In Galater 6,2 lesen wir, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und wenn wir das tun, entsteht Druck. Paulus sagt an anderer Stelle, ich ermahne euch nun, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und gottgefällig ist. Römer 12, Vers 1. Das heißt, wir geben dem Herrn eine dankbare Antwort auf sein Opfer und werden selbst zum Opfer. Nun kann man ein Opfer sein, ohne zu leiden. Wir sehen auch hier, Christsein und Leiden gehören untrennbar zusammen. Dann gibt es auch Leiden aufgrund von Versündigungen anderer an uns, von denen wir auch sagen können, dass sie nach Gottes Willen sein könnten sogar. Schmähungen zum Beispiel, Beleidigungen oder unter falschen Geschwistern zu sein. Auch diese Drangsale und Schmerzen musste Jesus ertragen. Wisst ihr, wenn wir mal Einblick bekämen in das, wie Jesus selbst manches sieht. Ich habe mal von Geschichten gehört, die wirklich von Jesus offenbart worden sind. Wie einer gelitten hat von seinem Arbeitskollegen und so weiter. Und wie er diese junge Mitarbeiter, der für seine Familie wirklich sorgen musste, der verleumdet wurde, der sozusagen schlecht gemacht wurde bei dem Chef, der, also die Kollegen haben sich eins gemacht und haben dafür gesorgt, haben etwas geklaut und haben behauptet, dass dieser junge Christ das gemacht hat. Und der Chef hat ihn gerufen, obwohl er einen sehr guten Eindruck von ihm hatte, und hat gesagt, ja, was sagst du dazu? Und der hat sich nicht mal verteidigt. Und der wurde gekündigt. Und dann aber, er hat gebetet. Und er war auf den Knien, als es geklopft hat an der Tür. Und als es geklopft hat, hat die Tür aufgemacht. Und das war der Kollege, der Arbeitskollege, der alles angezettelt hat. Und er war kreidebleich. Und er hat gesagt, dass Todesängste über ihn gekommen sind. Dass Todesängste, dass er keine Ruhe mehr hat, nicht mehr schlafen kann. Und hat gesagt, er will um Vergebung bitten für das, was er ihm angetan hat. Und er ist zu dem Chef gegangen und hat alles offengelegt. Und er wurde wieder angestellt. Und er war ein unglaubliches Zeugnis, dieser junge Mann. Und wisst ihr, wie Jesus sich in diesem jungen Mann verherrlicht hat? Wir sehen erstmal nur das Leiden. Also wenn wir das durchleben würden, würden wir schreien, so eine Ungerechtigkeit, das gibt's gar nicht. Aber Jesus hat sich in einem Maße in diesem jungen Mann verherrlicht, wie man sich sonst, ja, also, und Jesus freut sich auch darüber, wenn er sieht, dass seine Freunde, wir sind seine Freunde, wirklich alles bereit sind, alles durchzumachen für ihn. Aber dann gibt es auch Leiden, weil uns der Teufel Druck macht. Er steckt in der Tat oft dahinter, wenn Christen leiden, wenn nicht sogar immer. Und das auch gerade bei Krankheit. Ich lese und höre immer wieder, dass gesagt wird, Krankheit ist nicht der Wille Gottes, sondern sie ist vom Teufel. Darum will Gott jeden Glaubenden auch sofort heilen. Aber wieso kann das, was vom Teufel kommt, nicht auch von Gott gewollt sein? Das eine schließt das andere nach der Bibel doch nicht aus. Es ist richtig, dass Krankheit die Folge des Sündenfalles ist und somit in engster Verbindung mit Satan steht. Das ist richtig. Aber auch das ist richtig, dass Gott grundsätzlich ein Feind der Krankheit und des Todes ist, weshalb er sie auch am Kreuz überwunden hat. Und eines Tages werden auch beide von der Bildfläche verschwinden. Aber Gottes Plan ist es, Krankheit und Tod, obwohl besiegt, ebenso wie die Sünde noch unter uns zu lassen, bis an den Tag seiner Herrlichkeit. Erst dann heißt es, Gott wird abwischen alle Träne von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Offenbarung 21,4. Bis dahin müssen wir allerdings noch mit der Gegenwart von Sünde, von Krankheit und von Tod leben. Und derjenige, der dafür sorgt, dass das so ist, ist tatsächlich der Teufel. Obwohl Christus ihn definitiv besiegt hat, hat es aber dennoch Gott gefallen, ihn noch unter uns wirken zu lassen. Aber seine Wirksamkeit steht unter der absoluten Kontrolle Gottes. Deshalb hat Luther einmal gesagt, der Teufel ist der Kettenhund Gottes. Das heißt, ungewollt ist er Gottes Handlanger. Und das zeigt uns auch die Geschichte von Hiob. Von wem kamen die bösen Geschwüre, die Hiob Körper übersäten? Und von wem kam die Krankheit? Ja, sie kam vom Teufel. Aber das ist nur die vordergründige Wahrheit. Die tiefere, hintergründige Wahrheit aber ist, dass Gott selbst die Krankheit zugelassen hat. Sonst hätte er dem Satan nicht die Erlaubnis für diese Attacke gegeben. Aber aus Prüfungs- und Schulungsgründen wollte Gott diesen Test und auch für uns heute. Alle Generationen danach haben eine Menge gelernt daran. Deshalb sagte Hiob nicht, der Herr hat es gegeben und der Teufel hat es genommen. Sondern er hat bekannt, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Hiob wusste, dass der Teufel seine Hände im Spiel hatte und dennoch bezog er sein Leiden auf keinen anderen als auf Gott. Nach Beendigung der endlos langen Krankheits- und Leidensgeschichte des Hiob lesen wir im Hiob 42,11: und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Deshalb kann die Bibel auch schreiben, wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe nicht ich es getan, der Herr? Das steht im 2. Mose 4, Vers 11. Wie kann jemand angesichts eines solchen Verses behaupten, Gott wolle niemals Krankheit? Der Teufel hat seine Hände drin, aber dass es so ist, wie es ist, ist Absicht Gottes. Es ist zugelassen. So ist es auch mit deiner Krankheit als Christ. Ihr erinnert euch gewiss auch an die Frau, die 18 Jahre lang gekrümmt war. Jesus nennt ihre Verkrüppelung einen Geist der Krankheit. Und er sagt weiter, der Satan hielt sie gebunden. 18 Jahre, das steht im Lukas, Kapitel 13. Ich sehe in dieser Geschichte eindeutig eine Parallele zur Geschichte von Hiob. Jesus macht nicht ihre Sünden für ihr Leiden verantwortlich und spricht auch nicht von Besessenheit, sondern er nennt sie positiv und ehrenvoll Tochter Abrahams. Allerdings weiß Jesus, dass auch bei dieser Krankheit der Teufel im Spiel ist. Wie auch bei Hiob. Und so meine ich, ist es bei allen Kindern Gottes. Aber die Angriffe des Bösen geschehen nicht ohne den Willen und die Erlaubnis des Herrn. Sie sind uns von ihm mit bester Absicht zugedacht. Möglicherweise, damit die Werke Gottes offenbar werden sollen, wie bei jenem blindgeborenen Mann im Johannes 8, Vers 59. Von seiner Geburt an bis ins Erwachsenenalter war er blind, und zwar nach Gottes Willen. Nehmen wir auch Paulus. Auch er hatte es mit dem Teufel zu tun. Er schreibt, mir wurde ein Pfahl ins Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage. Hinter seiner Schwachheit steckte also der Teufel. Und Gott wollte es so, denn nach dreimaligem Gebet antwortet ihm der Herr, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und wozu wollte Gott diese Schwäche für Paulus? Er schreibt, damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe. Also aus Erziehungs- und Heiligungsgründen. Paulus scheinbar kannte diese moderne Heilungstheologie noch nicht. Du brauchst nur proklamieren, dass deine Augenlicht gleich wiederhergestellt wird und dann hast du es. Ja, wie Heilungsevangelisten zum Teil proklamieren. Das kannte er noch nicht, aber der Herr hat ihm persönlich gesagt, warum er das hat. Wir sehen also, dass auch körperliche Schwachheiten der Kinder Gottes in der Regel Verfolgungsleiden sind, Gottgewollte oder Gott zugelassene Leiden, die der Teufel aus Hass wegen unserer Zugehörigkeit zu Christus über uns bringt. Er will uns schaden und uns verwirren, wie Hiob. Aber Gott nutzt das positiv zur Festigung unseres Glaubens. Und deshalb will er es. Also bleibe inmitten in deinem Leiden fest an der Seite Jesu und lass dich nicht verunsichern. sondern verhalte dich, wie Petrus es uns in unserem Text empfohlen hat. Daher sollten auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer übergeben. Ganz gewiss sollen wir tun, was in unserer Macht steht, um Not zu lindern. Aber wir sollen nicht fanatisch oder gar gegen Gott haddernd unsere Leiden wegpressen wollen, sondern wir dürfen unsere Seelen dem Herrn anbefehlen, denn das Maß und die Zeitdauer des Leidens bestimmt der Herr und nicht der Feind. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über eure Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Paulus im 1. Korinther 10, Vers 13. Das heißt, unser Gott ist Herr über jede Versuchung. Er lässt sie vom Teufel durchführen, der aber die von Gott gesetzten Grenzen nicht überschreiten darf. Das Maß der Schwere und der Länge bestimmt Christus allein. Wir sind in guten Händen. Er legt eine Last auf, aber er hilft sie auch zu tragen. Denn der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu retten, sagt Petrus. Deshalb ist das Beste, was Christen in ihrem Leid tun können, sich ihrem Herrn und Heiland anzuvertrauen und ihm zu ergeben. Denn in der Ergebung liegt eine enorme Kraft. Ergebung, das war bei den Pietisten, das war in der Zeit, wo unser Verband entstanden ist. Jonathan Paul, und der Gründer unseres Verbandes, der kommt aus einer Heiligungsbewegung. Die Ergebung war ein Höchstwert im Grunde bei denen damals. Denn in der Ergebung liegt eine enorme Kraft. Wer sich an seinen Leiden ständig aufreibt und sich verzweifelt gegen sie aufbäumt, der wird seelisch, nervlich und auch körperlich sehr wahrscheinlich immer schwächer. Wer sich aber den Händen Gottes überlässt, der wird unbemerkt immer stärker, und nicht selten sind Christen auf diesem Wege gesund geworden. Als wenn sie verbittert kämpfen. Und jetzt stellt sich die Frage, sollen wir denn nicht mehr beten, wenn wir krank sind? Das sei ferne. Ergebung schließt das Gebet um Heilung selbstverständlich mit ein. Wir dürfen und sollen beten, und zwar mit größtem Glauben und mit höchster Erwartung, aber immer unter der Prämisse, Herr, dein Wille geschehe. So wird deine und meine Seele Frieden finden. In guten wie auch in schweren Zeiten. Der Herr möge uns das schenken. Amen.